Ja, ich darf jetzt die Margret zu mir nach oben bitten und ich möchte sie euch gerne einfach noch ein bisschen vorstellen. Ja, liebe Margret, ich freue mich sehr, dass du zu uns gekommen bist, trotz vollem Terminkalender. Und die Frauen kennen dich ja noch nicht so und ich wollte dich einfach mal fragen, wo kommst du denn gerade so her?
Also gestern bin ich von zu Hause gekommen, das ist in Kelkheim, ganz nah bei Frankfurt, 156 Kilometer von hier entfernt, Richtung Westen. Aber 10 Tage vorher oder eine gute Woche vorher bin ich zurückgekommen aus dem Libanon. Und dort hatte ich einen Einsatz, einen medizinischen Einsatz mit einem deutschen Team. Ja, und die Eindrücke sind immer noch so ganz oben auf. Und ich habe das Gefühl, ich bin gerade zwischen den Welten, weil es so eindrücklich war, mit vielen Kranken und Armen zusammenzukommen und zu gucken, was können wir tun für sie.
Ja, Libanon, das ist schon gleich die nächste Frage. Ich durfte die Margret kennenlernen. Wir waren im April zusammen im Libanon, auch bei einem medizinischen Einsatz. Und liebe Margret, wir haben den Einsatz gemacht über Himmelsperlen, über das Missionswerk, was du leitest. Welche Stationen gab es denn sonst so in deinem Leben und wie kam es zu Himmelsperlen?
Ich darf gerade noch mal sagen, aus dieser Gemeinde hier warst du die vierte Person. Also Sven Stabel, so jede Menge Potenzial bei euch hier. Das ist für mich eine ganz starke Unterstützung. Welche Stationen? Ich fange mal vorne an. Meine erste Dienststelle war in Frankfurt. Heute würde man sagen, als Jugendpastorin, damals war das als Diakonin. Da war ich 12 Jahre und es hat mir riesig Spaß gemacht, mit jungen Leuten unterwegs zu sein, ihr Leben zu begleiten, sie in ihrer persönlichen und geistlichen Entwicklung zu prägen und zu schulen, dass sie ihren Weg und auch ihre persönliche Berufung finden. Also es boomte und es hat mir wirklich Freude gemacht. Die nächste Station war dann als Frauenreferentin für den Baptistenbund in Deutschland unterwegs zu sein. Am Anfang habe ich gedacht, mit Frauen arbeiten, das muss langweilig sein. Weit gefehlt. Also wenn ich hier in die Runde gucke, lauter tolle Frauen und ich spüre etwas von eurem Potenzial, das so in jedem liegt. Ja, das ist wunderbar und das habe ich auch erlebt in den Jahren. Und danach wurde ich berufen von einer Gemeinde, wurde ordiniert und war dann Pastorin in Neuansbach, also auch im Rhein-Main-Gebiet. Und meine letzte Stelle war dann bei Open Doors als Öffentlichkeitsreferentin. Ja, da war ich auch noch viel unterwegs. Was auch bedeutet, dass ich keine Familie habe. Also ich habe keine Enkelkinder, ich habe keine Kinder und ich bin auch nicht verheiratet. Ja, für diese Dienste und für den Hank. Ja, von daher bin ich frei. Für diese Dienste und für diesen Lebensstil.
Und ja, danke. Genau, und jetzt ist Himmelsperlen, das Missionswerk Himmelsperlen, das, wo du voll dabei bist.
Ich bin vor 7 Jahren ganz normal berentet und habe dann ein halbes Jahr Auszeit gemacht und dann habe ich gefragt, was mache ich jetzt? Ich habe keine wirkliche Verpflichtung. Das wurde mir erst richtig bewusst. Keine Verpflichtung. Ich habe alle Zeit der Welt. Ja? Und dann habe ich gesagt, Jesus, was machen wir beide jetzt zusammen? Und dann sind ganz erstaunliche Dinge passiert. Die kann man auf unserer Homepage lesen, wie Gott mich dann geführt hat. Zuerst nach Pakistan. Das ist ja nun nicht gerade das Traumland und auch kein Urlaubsland. Aber Gott hat angeknüpft an eine Geschichte, die war 38 Jahre vorher. Da habe ich gedacht, Gott schickt mich nach Pakistan in eine ganz konkrete Aufgabe. Das wurde aber nichts. Und das habe ich dann im Laufe der Jahre auch wieder vergessen. Das sackte immer tiefer. Und 38 Jahre später, also nicht 40 wie bei Mose, aber 38, ja, schickt Gott mich nach Pakistan. Und da habe ich zusammen mit meinen Partnern eine Schule gegründet für Kinder aus christlichen, man muss sagen, Sklavenfamilien. Ist eine lange Geschichte, kann ich jetzt nicht so ausführlich erzählen, aber die Eltern müssen wirklich wie Sklaven auf den Ziegelfeldern arbeiten, um Ziegelsteine mit ihren Händen zu formen, kriegen fast kein Geld dafür, minimaler Lohn und haben noch nicht mal das Notwendigste zum Leben. Und die Kinder können infolgedessen auch nicht zur Schule gehen. Für diese Kinder haben wir eine Schule gegründet. Die ist jetzt 5, 6 Jahre alt, also am 10. Januar 2017 hat die Schule begonnen und ist permanent gewachsen. Und dann kam ein Kinderheim dazu, das wir unterstützen, und dann eine Arbeit für alleinerziehende Mütter mit Kindern in Karachi. Und dann kam Syrien dazu, da ist es stark Gemeindeaufbau. Und im Libanon, da haben wir hauptsächlich die medizinische Arbeit. Ja, das klingt jetzt vielleicht größer, als es ist. Ich habe privat angefangen, ein Jahr lang privat habe ich das gemacht. Und dann merkte ich, alle Spender, die das unterstützt haben, die zunächst meine Freunde waren, die fragten dann auch nach einer Spendenbescheinigung. Und dann war klar, ich muss Strukturen schaffen. Es lief zunächst über die Gemeinde, über ein Sonderkonto. Und dann habe ich gemerkt, so jetzt ist es Zeit, wir müssen einen Verein gründen. Und so sind die Himmelsperlen entstanden. Du bist eine Perle des Himmels, aber jeder ist eine Perle des Himmels. Ein Unikat, schön, von Gott geschaffen. Das ist die Bedeutung unseres Namens. Ja, ich denke, das ist mal so ein ganz kurzer Abriss.
Vielen Dank dir, Margret. Und du hast in einem Satz gesagt, dass als du in Rente gegangen bist, du dich gefragt hast, was mache ich jetzt? Und dann hast du gesagt, Jesus, was machen wir? Wer ist Jesus für dich?
Ja, gute Frage. Ich habe ihn persönlich kennengelernt, da war ich 15 Jahre alt. Ein tolles Alter, um sein Leben auszurichten. Jesus ist mir durch die Bibel, durch Gottes Wort begegnet. Ich war damals auf einer Freizeit und wir hatten Bibelarbeiten aus dem Johannesevangelium, wo Jesus sich selbst darstellt, sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Wasser des Lebens, ich bin die Quelle des Lebens. Und da habe ich gedacht, das brauche ich. Und dann habe ich mich entschieden, ganz bewusst entschieden, ich möchte mit Jesus leben. Ich möchte ihm mein Leben anvertrauen und sagen, Herr Jesus, du kannst mit meinem Leben machen, was du willst. Das war so eine Generalunterschrift, ja. Und ich kann euch sagen, ich habe es nie bereut. Also so habe ich Jesus kennengelernt. Inzwischen kennen wir beide uns ein bisschen besser. Naja, anders gesagt, ich kenne ihn etwas besser. Er kennt mich sowieso durch und durch bis in die letzte Zelle hinein. Und ich finde es ehrlich gesagt spannend und erfüllend, mit Jesus im Leben unterwegs zu sein. Und zu wissen, ich sehe ihn nicht, aber er ist da.
Vielen Dank dir, Margret. Ich übergebe an dich. Ich würde noch für dich beten.
Ja, danke.
Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass wir jetzt hier zusammen sind. Und ich danke dir für die Margret, für ihr Leben und wie du sie einfach gebrauchst. Und ich danke dir jetzt, dass du ja, ihr einfach Ruhe ins Herz gibst und dass du uns auch wirklich einfach entspannt sein lässt, dass das, was vielleicht hinten im Kopf ist, so, oh, ich muss noch das und das und das erledigen, dass das jetzt einfach mal schweigt und dass wir einfach hier sein dürfen, in deiner Gegenwart, Herr. Ich danke dir, dass du da bist. Amen. Amen.
Ich probiere mal, ob das hier hält. Wunderbar. Bevor ich zum Thema komme, darf ich gerade noch auf das hinweisen, was auf allen Tischen liegt. Für jeden ein Flyer. Ich empfehle nochmal, dass die da sitzen, wirklich, dass sie ihre Stühle umdrehen. Sonst kriegen sie irgendwann einen schiefen Hals heute. Das wäre sehr schade. Also, da ist ein kleiner Überblick über unsere Arbeit, das, was wir machen, damit Sie, wenn Sie Interesse haben, da auch nochmal nachlesen können. Und ich habe da hinten auf diesen beiden Stehtischen noch ein bisschen was an Material mitgebracht. Vor allen Dingen ist da unser Newsletter. Wir geben den 3-mal im Jahr raus. Ich weiß, jedes Mal fragen mich die Frauen, hast du irgendwas mitgebracht über eure Arbeit? Und ich wollte dem vorbeugen. Also unser Newsletter, 3-mal im Jahr, wo wir berichten von dem, was passiert, was sich entwickelt und was auch wirklich ermutigend ist, weil da etwas steht darüber, wie Gott handelt. Und das ist ja das Spannendste. Und etwas konkret über die Schule in Pakistan. Der liegt jetzt nicht aus, den habe ich da hinten hingelegt. Aber wie die Schulen entstanden sind, was wir dort machen, ist eine Highschool mit 10 Klassen, also 1. bis 10. Klasse. Inzwischen haben wir 2 Jahrgangsabgänge gehabt. Das ist natürlich ganz spannend, die jetzt auf dem College sind und sich weiter ausbilden lassen. Das ist ein Wunder, es ist ein großes Wunder. Und auch noch unser letzter Gebetsbrief. Also die sagen, das interessiert mich, bedienen Sie sich hinten und nehmen Sie sich was mit. Und wer sagt, so eine Tasche, die könnte ich glatt noch gebrauchen. Ich habe ein paar mitgebracht und gegen eine kleine freiwillige Spende können Sie sich dann nachher einfach gerne bedienen. So, das war dazu. Haben Sie Sehnsucht nach Freiheit? Einige nicken. Einige nicken. Andere wissen vielleicht noch gar nicht, wohin die Reise heute geht. Ich denke an eine Frau, die sagte, ich habe so eine Sehnsucht nach Freiheit. So mit ihrer ganzen Körpersprache hat sie das ausgedrückt. Ich habe so eine Sehnsucht nach Freiheit. Machte deutlich, in welcher Lebenssituation sie steckte. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die wollen wir einfach mal auf uns wirken lassen. Abheben. Über die Umstände hinaus. Das wäre doch eine Variante. Oder es einfach mal rausschreien. So richtig rauslassen. Ich weiß, vor vielen Jahren gab es eine Schreitherapie. Schon mal was davon gehört? Eine Schreitherapie. Da haben Therapeuten denen, die innerlich vieles angestaut hatten, empfohlen, in den Wald zu gehen und es mal richtig rauszuschreien. Wer traut sich das schon? Oder aber, wenn man das Gefühl hat, man wird sowieso irgendwo von irgendwo gehört, sich ins Auto zu setzen. Und im Auto Fenster hoch und dann alles rausschreien. Ist das ein Weg zur Freiheit? Ja. Ich liebe dieses Bild, weil es so eine starke Aussage hat. Ich würde den so gerne da rausholen. Das Gesicht, die Augen dieses jungen Äffchens ist ein Ausdruck von Gefangensein. Nicht leben können, wie er eigentlich leben könnte, wenn er in Freiheit wäre. Und da können wir uns jetzt genauso auch einen Menschen hinterdenken. Menschen sind auch gefangen im Labyrinth des eigenen Lebens. Wir brauchen kein äußeres Gefängnis. Es gibt auch ein inneres Gefängnis, aus dem man nicht rauskommt. Wie in einem Raum, der keine Türe hat. Und auch kein Fenster, vielleicht ein bisschen Licht, aber keinen Ausgang. Überprüfen Sie mal, ob Sie sich irgendwo wiederfinden. Ängste können ein Gefängnis sein. Wenn Ängste sich weiterentwickeln und steigern bis dahin, dass man nicht mehr sein normales Leben führen kann, sondern sich zurückzieht, am liebsten, als sie sich entwickeln und man keine Hilfe sucht oder findet, dann kann Angst wie ein Leben hinter Gittern sein. Das ist ein anderes Bild. Angekettet sein. Kaum Bewegungsfreiheit. Und die Hände, die Arme sind ja nur ein Symbol, ein Zeichen für den ganzen Menschen. Menschen sind gefangen und ich glaube, dass viele das kennen. Ich bin gefangen in mir selber und wage es nicht, etwas zu tun, was ich eigentlich möchte, wo der Wunsch da ist. Ich könnte freier sein, mit anderen umzugehen, mit anderen zu sprechen und schaffe es nicht. Ja, es gibt auch dieses Gefängnis, Menschen, die wegen ihres Glaubens, wegen ihres christlichen Glaubens tatsächlich gefangen sind. In vielen Ländern dieser Welt, in über 70 Ländern der Welt und darüber hinaus noch viele andere. Ich kenne in Deutschland Menschen, die sind als Migranten hierher gekommen und haben zum christlichen Glauben an Jesus Christus gefunden oder sind geflohen, weil sie zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und sind dann von ihren Familien ausgegrenzt worden, bedroht worden und Schlimmeres. Ja. Das ist auch eine Art von Gefangenschaft. mutige Menschen. Ja, und es gibt auch das. Man hat alles Mögliche versucht, probiert und steht dann vor der Frage, wohin soll ich gehen? Und wenn hier steht, Herr, wohin soll ich gehen, dann ist es an Gott gerichtet. Herr, Herr Jesus, wohin soll ich gehen? Nach rechts, nach links, geradeaus? Wir haben immer wieder Kreuzungen in unserem Leben, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Und dann ist es gut, wenn man Gott kennt und zu ihm beten kann. Und damit bin ich gleich am Ende. Das finde ich so ein schönes Bild. Und das ist das, was ich uns allen heute Morgen wünsche, dahin zu kommen, dass Ketten gesprengt werden, dass eine Freiheit in unsere Herzen kommt, wo man sagt, jetzt bin ich durch. Jetzt habe ich einen Durchbruch erlebt in meinem Inneren, wie ich das noch nie gekannt habe, noch nie erlebt habe. Ein Durchbruch in die Freiheit. Und dann kommt die Freude durch und dann weicht die Angst, dann weicht die Bedrückung, dann weicht manchmal sogar Depression oder was auch immer, Belastendes. Also das ist das Ziel. Ketten können gesprengt werden durch die Kraft, die Jesus Christus gibt. Ihr habt ein wunderschönes Kreuz hier, sieht fast so aus wie das in meiner Gemeinde. Ein altes Kreuz oder aus altem Holz, das ist das Zeichen für Erlösung und Befreiung. Jesus Christus, also wir haben gesprochen, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Der Sohn Gottes, nicht ein menschlicher Sohn, sondern der Sohn Gottes, der hat uns frei gemacht. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ja, wen Jesus frei macht, der ist wirklich frei. Also diese Frau hat es verstanden und sie steht irgendwo in der Natur und kann gar nicht anders, als ihre Arme auszustrecken und sich zu freuen. Und ich nehme an, sie singt oder betet oder jubelt. Ich bin viele Jahre Ski gefahren. Und das war für mich, auf den Bergen unterwegs zu sein, da habe ich immer gejubelt. Ja? Da hatte ich so einen bestimmten Song, so wie die Bayern, die Südbayern, nicht die Franken, so wie die ihre Jubel mit ihren bestimmten Worten ausdrücken, so habe ich immer Jubel gesungen. Jubel, Jubel, Jubel. Und einer meiner Freunde hat mich dann mal Jubili genannt. Das hat mich sehr gefreut. Also wenn man das Gefühl hat, alles stimmt in meinem Leben. Ich bin dankbar, ich bin zufrieden, ich bin glücklich. Das ist Freiheit. So, das Bild macht es deutlich. So viel mal visuell als Anfang. Und ich denke, Sie haben an der einen oder anderen Stelle sich auch wiedergefunden. Okay, danke schön. Ja. In meiner ersten Dienststelle, damals in Frankfurt, direkt in Frankfurt, habe ich lange Zeit unter einem starken inneren Druck gestanden. Warum? Es gab einen in der Leitung, der mich und auch meinen Dienst nicht wollte, rausgefunden und der immer gegen mich attackierte. Ich habe es mit der Zeit kaum noch ausgehalten, weil fast jede Woche irgendetwas kam, und es war ein Verantwortlicher, irgendetwas kam, heute würde man sagen Mobbing, damals hat man das noch nicht gesagt, aber sowas Ähnliches habe ich wirklich empfunden. Und ich dachte, ich muss gehen. Ich ertrage es nicht mehr. Ich werde krank dabei. Und dann hat sich Folgendes ereignet. Ich habe geträumt. In meinem Traum bin ich aus dem Fenster, stand auf dem Fenster Sims draußen, habe meine Arme ausgebreitet, ein paar Mal mit den Armen geschlagen, die Arme wurden zu Flügeln, wie bei einem Adler, und dann bin ich abgehoben. Und dann bin ich über das Gemeindegelände geflogen und fühlte mich wunderbar. Und dann bin ich Richtung Autobahn geflogen, ich sehe das heute noch visuell vor mir, bin in einen großen Bus rein, hatte hinten keine Scheibe, ich hatte es ganz leicht, fliege da rein, vorne auf den Fahrersitz und nehme das Lenkrad. Und fahre ganz stolz, mit einem ganz starken Gefühl, A5 Richtung Süden. Bin irgendwo abgebogen und fahre dann, bis ich in einem Labyrinth stecken bleibe. Und das war der Moment, wo ich aufgewacht bin. Diesen Traum habe ich eine Zeit lang jede Nacht gehabt und habe natürlich darüber nachgedacht, was ist denn die Bedeutung dieses Traums, weil er so intensiv war. Ich glaube, es gibt eine psychologische Deutung und eine geistliche Deutung. Es liegt auch ziemlich nah, die psychologische Bedeutung: mein Unterbewusstsein sucht einen Ausweg. Wie kann ich mich von diesem Druck, der in mir war, befreien? Ich konnte diesen Menschen nicht verändern und auch alle Gespräche, Diskussionen hätten nichts gebracht. Ich empfand das wie, du kannst dich erheben über die Umstände. Du kannst dich drüber stellen. Also das war schon eine gewisse Hilfe, aber ich wusste noch nicht wie. Und dann kam die geistliche Deutung. Es war für mich so, dass ich eine Anleitung von Gott bekommen habe. Eine direkte Anleitung, das Gleiche, in der Kraft Jesu mich über diese Umstände zu stellen und mir gewiss zu sein, was ist meine Aufgabe, was ist meine Berufung, die Gott mir gegeben hat. Nicht nur Menschen, sondern zuallererst und zutiefst, die Gott mir gegeben hat. Und da wurde ich mir beim Nachdenken und auch im Gespräch mit jemandem gewiss, ich bin am richtigen Platz und ich soll mich nicht beirren lassen. Und das habe ich dann im Gebet festgemacht und habe gesagt, Herr Jesus, ich will mich nicht mehr von diesem Menschen bestimmen lassen. Also in meinem Inneren, in meinem Denken und Fühlen. Äußerlich hat es wenig Bedeutung gehabt, aber innerlich hat es war es eine ganz starke Bremse. Ich dachte, ich will frei sein für die Aufgaben. Ich will marschieren können, ich will gehen können, ich will Leute mitnehmen und nicht nur auf der Stelle treten. Das war eine ganz, ganz große Hilfe. Also lass dich nicht abbringen von deinem Kurs, von deiner Aufgabe, wenn du dir dessen gewiss bist, sondern entwickel darin ein Selbstvertrauen, ein Selbstbewusstsein. Es gibt ein altes Lied, daran werden sich viele noch erinnern. Ein Lied von Reinhard May. Hat jemand eine Idee? Ja. Über den Wolken, da müsste die Freiheit doch grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen blieben darunter verborgen. Und dann wäre alles nichtig und klein. Im Konjunktiv, ja, im Konjunktiv. Also schön wär's, ne? Schön wär's. Ich bin sehr oft im Flugzeug unterwegs, auch jetzt noch. Und über den Wolken sieht man den strahlenden Himmel und man erlebt und spürt ein bisschen was von der Freiheit. Aber darin drückt sich dann auch eigentlich wieder nur die Sehnsucht aus. Wir suchen, wonach wir uns sehnen und doch oft nicht finden. Das bedeutet, wir leben in gewissen Abhängigkeiten. Und es kann dazu kommen, dass es zu inneren Festungen wird, dass sich innere Festungen in unserem Herzen entwickeln. Das geht so ganz schleichend, so ganz langsam. Das ist nicht plötzlich da. Aber das entwickelt sich zu so einem gewissen Gefangensein, bis man die Begrenzung merkt. Ich komme hier nicht weiter. In Beziehungen. Das ist immer das Allererste, wo man spürt. In Beziehungen, ja. Ich komme nicht weiter, ja. Ich kann mich nicht weiter entfalten, weil irgendein Mensch mich eingrenzt. Nicht unbedingt willentlich, nicht unbedingt vorsätzlich, aber einfach durch sein Sein. Und das sind in der Regel starke Persönlichkeiten. Leute, die Autorität haben und die das auch ganz bewusst leben. Und jeder, der nicht sich annähernd ähnlich stark fühlt, bleibt dahinter und kommt oft in seiner Entwicklung nicht weiter. Wir dürfen lernen, die Natur unserer Gefühle zu begreifen und wie sie unser Denken beeinflussen. Unser Denken bestimmt unser Handeln, bestimmt unser Reden und unser Handeln. So wie wir über uns selbst denken, so verhalten wir uns auch. Wenn wir denken, ich bin viel zu ungeeignet, ich bin viel zu schwach für diese Aufgabe, für diesen Platz, dann werden wir es nicht wagen, uns irgendwo hineinzubegeben. Das Gegenteil von frei sein ist ja gefangen oder gebunden sein. Wir haben eben ein paar Bilder davon gesehen. Die wesentliche Frage ist, Freiheit wovon und Freiheit wozu? Es gibt keine absolute Freiheit. Ich glaube, das ist uns klar. Menschen, die diese absolute Freiheit leben, das sind die, die den Krieg anzetteln, den Überfall der Hamas oder die Situation, die wir in der Ukraine haben, die vielen Kriege in der Welt. Das sind gewissenlose Menschen, die sich Gott und Menschen gegenüber nicht verantworten, sondern sehr selbstbestimmt ihre Macht demonstrieren wollen. Für uns unbegreiflich, weil das auf Kosten anderer geht. Und das gibt es natürlich auch im Kleineren. Ja. Wer denkt, Freiheit ist ungebunden, wird sie zu Lasten anderer ausleben. Auch im Kleinen, auch in der Familie. Freiheit bindet immer an Verantwortung. Freiheit hat was mit Respekt zu tun, mit Wertschätzung der Menschen, mit denen wir umgeben sind. Und daran wird man seine Freiheit messen im Umgang, im Gespräch. Andere nicht zu unterdrücken, andere nicht klein zu machen, andere nicht Lebensraum zu nehmen. Also es gibt natürlich die äußere Unfreiheit, ich habe es schon angedeutet, und es gibt die innere Unfreiheit. An der äußeren Unfreiheit kann man nicht immer etwas ändern. Beispiel. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige von Ihnen zu Hause Eltern haben oder einen Elternteil haben, die Sie versorgen, betreuen. Und manchmal geht das ja über viele Jahre. Ich kenne einige wenige, die das über zig Jahre gemacht haben und dadurch natürlich angebunden waren. Eine Frau, die nicht die Freiheit hatte, in Urlaub zu fahren, bis sie irgendwann, wie man so schön sagt, auf dem Zahnfleisch daherkam und völlig alle war und wir dann einen Ausweg suchen mussten. Also äußere Unfreiheit durch familiäre Aufgaben. Das kann ein behindertes Kind sein. Das kann ein behinderter Ehemann sein oder Ähnliches. Ich will hier nur skizzieren. Das bindet. Und da geht es darum, eine Situation anzunehmen, die nicht änderbar ist. Aber niemand braucht sich über seine Kräfte hinaus zu verausgaben. Und da sind Frauen gefährdet. Frauen sind ja geeignet oder in der Gefahr, sag ich besser, sowas wie ein Helfersyndrom zu entwickeln. Kennen Sie das? Oh, ich höre ein Raunen. Ja, man möchte es dem anderen erleichtern. Man möchte so viel tun, damit es dem anderen besser geht, damit sein Lebensschicksal leichter wird. Aber irgendwo hat es eine Grenze. Und es kann auch eine Selbstüberschätzung sein, wenn wir denken, das Schicksal eines anderen machen. Wir können das Schicksal eines anderen oft nicht verändern. Wir können da sein. Und versorgen, wunderbar, können durch unsere Gegenwart ermutigen, erfreuen. Aber bitte, keiner sollte über seine Kräfte gehen, denn irgendwann muss man den Preis dafür zahlen. Ja. Also wer an der Stelle spürt, ich kann nicht mehr, ich habe schon viel zu viel getan, der sollte das im Gespräch mit jemandem mal bedenken und einen gesunden Weg wählen. Ich hoffe, dass das jetzt richtig rüberkommt. Weil ich will natürlich gar nichts dagegen sagen, dass das eine wichtige Aufgabe ist. Im Gegenteil, ich habe Respekt und Hochachtung vor denen, die das über Jahre tun. Gott möchte keinen über seine Kräfte hinaus fordern. Keinen. Das kann und ist nicht Gottes Wille. Eine andere Unfreiheit kann eine äußere. Wir sind ja hier ein bisschen Multikulti heute Morgen, wunderbar. Das freut mich immer besonders. Menschen, die als Migranten hierher kommen oder als Kriegsflüchtlinge aus Syrien gekommen sind. Und ich kenne viele, viele davon, die ich im Libanon kennengelernt habe. Ja. die leben natürlich nicht in einer Freiheit. Wie viele sind geduldet, mal gerade so geduldet, zumindest in der Anfangszeit? Und das ist nicht schön. Also äußere Unfreiheiten, bedingt auch durch Arbeitgeber, Überstunden, 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 die dann womöglich auch gar nicht bezahlt werden. Anforderungen, wo man sagt, das ist viel zu viel, kann ich gar nicht schaffen. Auch das gibt es und da muss man überlegen, ist das noch der richtige Platz oder gibt es einen geeigneteren, richtigeren? Ich habe im Libanon viele Flüchtlinge in Zelten besucht. Die sind 2011, 2012 in den Libanon gekommen, aus Syrien, viele zu Fuß über die Berge, um ihr Leben zu retten, weil sie Angst hatten, dass sie womöglich erschossen werden. Viele schlimme Geschichten gehört, gesehen, traumatisierte Frauen, die ihre Kinder verloren haben oder deren Kinder, Männer entführt wurden. Ihr Lieben, uns geht es hier in Deutschland sehr gut, sehr gut. Bei allen Verschlechterungen, die wir haben. Und es wird nicht besser. Wir müssen uns darauf einstellen, dass unser Leben ein bisschen enger wird. Und wir uns in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr all das leisten können, was wir uns vor 10, 20 Jahren noch locker leisten konnten. Und dann ist es wesentlich, ja zu dem zu sagen, innerlich von Herzen, ja zu dem zu sagen, was wir nicht ändern können. Ich höre so oft so ein Lamentieren, ja, über die Dinge. Aber ihr Lieben, was hilft es? Was bringt es? Zu meckern, zu schimpfen, darin sind Menschen gut, ja. Und das Ganze auch so vor sich hertragen, das macht ja was mit uns. Es macht uns unzufrieden und es bestimmt auch unser Lebensgefühl. Zu sagen, es ist so, ich kann es nicht ändern, ich akzeptiere es, ich nehme es an und gestalte darin jetzt mein Leben. Und an der Stelle sage ich immer, vergleichen ist verboten. Das hilft uns. Ich vergleiche mich nicht mit einer anderen Frau, die sich viel mehr leisten kann, die ein lockeres Leben hat, die eine Happy Family hat. Nein, ich vergleiche mich nicht, denn ich bin ich und sie sind sie. Eine Definition von Freiheit habe ich gelesen. Freiheit kann man verstehen als die Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und zu entscheiden. Also das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, wenn man mehrere Möglichkeiten hat, auszuwählen. Ich gehe in diese Kirche oder diese Gemeinde oder ich gehe in eine andere. Wir können entscheiden. Und Achtung, viele sind sehr geneigt, nach der Meinung anderer zu handeln. Es gibt so etwas Ähnliches wie eine Fremdbestimmung, wenn man, oder eine gefühlte Selbstbestimmung, wenn man sagt, meine Freundin, meine Mutter, meine Schwester, meine Tochter, was werden die dazu sagen? Zur Kleidung, zu einer neuen Frisur, zu einem Urlaubsziel, zu dem Auto, das wir kaufen wollen, was werden die dazu sagen? Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, das sehr streng und auch sehr eng war. Und meine Mutter hat das unzählige Male gesagt, was sollen die und die, es waren Verwandte, die und die dazu sagen? Es hing mir zu den Ohren raus. Ja? Ich habe gesagt, Mutti, ich kann es nicht mehr hören. Was geht die mein Leben an? Und das bezog sich damals vor allen Dingen auf Reisen. Ich war Anfang 20, als ich zum ersten Mal eine weite Reise gemacht habe. Ja. Ja, ich habe viel zu hören gekriegt. Und das war so das Erste, ich wusste, das ist richtig. Ich wusste, das ist richtig. Ja. Es ging damals um eine internationale Leiterschaftskonferenz für Jugendarbeit. Und ich wusste, das brauche ich für meine Arbeit. Auch dieses Kontaktnetz brauche ich. Ich hatte innerlich die Klarheit und Gewissheit und auch das Geld dafür. Und ich hätte es mir beinahe ausreden lassen. Und ich hoffe, Sie wissen, was ich meine. Ich hätte es beinahe nicht gemacht, weil die Stimme meiner Mutter in meinem Hinterkopf war, ja, fast ein bisschen bedrohlich. Also lassen wir uns nicht bestimmen von der Meinung anderer. Wenn wir gewiss sind, das ist richtig, wenn wir vor Gott und Familie, sag ich mal, für denen, die uns nahestehen und mit denen wir leben, wenn da eine Zustimmung ist, ja, dann ist es richtig, sich zu entscheiden und nicht so, wie andere es gerne hätten. Da spielt ganz viel Neid und Missgunst rein oder eben ganz unterschiedliche Einstellungen. Wesentlich ist, um zur Freiheit zu kommen, Lasten abzuwerfen. Ich glaube, dass jede Frau, ich könnte auch sagen jeder Mensch, aber wir sind ja hier als Frauen heute zusammen, dass jeder einen Rucksack trägt. Nicht nur, weil das heute die Art der Handtasche ist und auch bequemer als immer was zu tragen. Ich meine jetzt den Rucksack, in dem die Lasten unseres Lebens sind. Dinge, die wir nicht verarbeitet haben. Das ist so ein Stein, ja? Rucksack, ein Stein. Wo wir benachteiligt worden sind. Familie, das Erbe. Das macht uns irgendwie gebeugt. Ich bin benachteiligt worden, und zwar kräftig. Es war ganz ungerecht, dass mein Bruder oder meine Schwester viel mehr bekommen hat als ich. Und dann entwickelt sich da so etwas. Ja? Und das kann man richtig nachtragen. Und hat dann eine entsprechende Vorwurfshaltung und wahrscheinlich auch Distanzierung zu, in dem Fall wären das die Eltern oder Geschwister. Ungerechtigkeit. Überall, wo wir Ungerechtigkeit erfahren haben, unterdrückt werden, nicht gefördert worden sein, dann haben wir jemanden vor Augen, der hatte die Chancen und man selber wahrscheinlich nicht. Das trägt man dann und wird dabei immer krummer. Also ich habe ja einen krummen Rücken. Das ist der Erfolg meiner Kindheit und meiner Jugend. Ich musste viele Hindernisse überwinden. Was kann ich am Ende dazu sagen? Ich bin letztlich daran gewachsen. Ich bin letztlich dadurch stark geworden. Auch wenn mein Rücken nicht mehr schön gerade wird, dazu ist es zu spät. Aber das Innere ist gerade geworden. Und der Weg heißt Vergebung. Zu vergeben, das ist ein wesentlicher Schritt, um in die Freiheit zu kommen. Lebenslang bestimmt. Ich lasse mich von meiner Lebensgeschichte nicht lebenslang bestimmen. Und hier geht es um Versöhnung. Und das kann ich aus eigener Erfahrung ganz deutlich und klar sagen. Es gibt keinen anderen Weg, um in eine Freiheit zu kommen. Also mein Leben, Kindheit, Jugend war voll mit Hindernissen. Wirklich hohe Hürden, die ich nehmen musste. Schläge für Peanuts. Sexueller Missbrauch, keine Förderung, so wie ich sie mir gewünscht hätte, was Schule, Ausbildung betraf. Und dann, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Ja. Also mein Leben war voller Verbote. Aber du musst, du musst, du musst, du musst. Ja. Und dann ungefähr so. Und vielleicht ahnt die eine oder andere, was das bedeutet. Was es bedeutet, sich aus so einer Prägung zu befreien. Und da habe ich wirklich gelernt, das ist möglich mit Jesus. Halleluja! Ja, es ist richtig, ja. Das hätte ich alleine niemals geschafft, ja. Wir brauchen eine Kraftquelle. Wir brauchen eine Wegweisung. Wir brauchen jemanden, der größer ist als wir selber. Der eine lebensverändernde Kraft hat. Der erlöst, losmacht, frei macht. Wir können uns abstrampeln, wie wir wollen. Wir können rödeln, wie wir wollen. Wir können immer noch fleißiger sein. Und Frauen sind super geeignet dafür. Aber es hat nicht die Wirkung. Es hat am Ende nicht die Wirkung, um in die Freiheit zu kommen. Also Freiheit wovon? Von Gebundenheit. Stichwort: Fernsehen, Internet, Gebrauch vom Handy. Man sitzt heute in einem öffentlichen Raum, Wartezimmer beim Arzt oder beim Friseur. Okay, das geht ja heute alles nur mit Termin, aber es dauert keine 2 Minuten. Man redet nicht mehr miteinander. Man schaut sich nicht mehr an. Man ist mit anderen Unsichtbaren beschäftigt. Ja? Also wir werden beziehungsunfähiger. Die ganze Technik, all das, was medial möglich ist, macht uns beziehungsunfähiger. Bitte, liebe Frauen, sind wir an der Stelle sehr wachsam, sehr, sehr wachsam. Ja? Dass wir immer dem Menschen den Vorrang geben und uns nicht hineinflüchten in die Ersatzprogramme des Lebens. Ja? Ist alles nur Ersatz. Sondern das Fernsehen auch mal auslassen zu können. Und nicht sagen, ich muss aber diesen Film sehen. Eine Freundin rief mich an, es war 19 Uhr oder kurz vor 19 Uhr. Und dann sagte sie, entschuldige, dass ich jetzt anrufe. Ich weiß, du guckst immer gerne die Heute-Nachrichten. Ja? Ich rufe in einer Viertelstunde wieder an. Aber da habe ich gesagt, nein, 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 ich muss das jetzt nicht sehen. Solche kleinen Dinge. Also Abhängigkeiten. Abhängigkeiten. Natürlich genauso Alkohol. Viele, viele Menschen, und da stehen die Frauen den Männern nichts nach. Vielleicht machen die Frauen, die Männer es öffentlicher und Frauen mehr so im Stillen, dass es möglichst keiner mitkriegt. Alles Ersatz. Ich sag mal, nenn das alles mal soft oder härtere Sachen. Genauso Tablettenabhängigkeiten, die einen aufputschen, damit man doch irgendwie mehr in Stimmung kommt. Und jetzt rede ich nicht von dem, was wir brauchen an Medikamenten, weil wir irgendwelche Krankheiten haben, sondern von dem, was nur Stimmungsaufheller sein sollen. Und Freiheiten, und das ist wahrscheinlich das, was das Wesentliche in allem ist, frei werden von unserer Schuld. Schuld, das ist so ein Wort, das wir gar nicht mehr gerne benutzen. Ja? Verkehrsunfall, Sachlage, okay, irgendwann war klar, ich war schuldig, ich bin hinten drauf gefahren. Das ist eine klare Sache. Aber wisst ihr, was die eigentliche Schuld unseres Lebens ist? Ich sag mal, die eigentliche Sünde unseres Lebens? Auf die kommen wir, glaube ich, gar nicht so sofort. Wir denken an Ehebruch und an Mord. So, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, und da gibt es noch so ein paar Gebote. Aber das Eigentliche ist nicht etwas Moralisches. Es wäre jetzt spannend, mal zusammenzutragen. Aber ich will es gerne sagen, das Eigentliche ist, losgelöst von Gott zu leben. Ohne Gott zu leben, das ist die eigentliche Schuld. Denn jeder Mensch ist von Gott geschaffen. Einmalig, original, wunderschön. Ein Puzzleteil im Gesamtplan Gottes. Und ich darf es persönlich sagen, Sie und ihr, jeder ist geschaffen von Gott. Mit all den Mängeln, die wir haben. Ich fand mich immer zu dick, meine Haare zu dünn. Da zu viel und da zu viel. Und da zu wenig, ja? Ja und? Wenn die Beine ein bisschen dünner wären und die Haare ein bisschen dicker, wäre ich dann glücklicher? Dann hätte ich was anderes zu bemängeln. Ne? Ja. So sind wir. Einmalig. Und Gott hat jeden dafür geschaffen, in dieser Welt, an dem jeweiligen Platz, etwas auszufüllen, etwas zu sein, so wie Gott es gemeint hat. Gott hat eine Bestimmung und ein Potenzial in uns hineingegeben, das er vollkommen entfalten will, sodass wir im Lauf des Lebens uns immer, immer, immer weiter entfalten, bis der Fächer mal komplett offen ist. Schade, ich wollte ihn demonstrieren, habe ihn vergessen. Ein schöner Fächer mit einem wunderbaren Muster, ja? Vollkommen entfaltet. Das ist das Ziel Gottes. Und darin erlebt auch jeder ein wirkliches Glück. Ich glaube, es gibt kein erfüllteres und schöneres Leben als in der Bestimmung seines Planes, seiner Bestimmung zu leben. Das habe ich in meinem Leben festgestellt. Als ich so beruflich von einer Aufgabe zur nächsten gegangen bin und immer dachte, oh Hilfe, das kann ich nicht, hat Gott mir immer die Bestätigung gegeben, weil er wusste, wie ich bin. Er wusste das besser, als ich es wusste. Er hat mir mehr zugetraut, auch mit der jetzigen Aufgabe, als Rentnerin nochmal einen Verein zu gründen. Margret Meyer, Natur, unmöglich. Aber mit Gottes Hilfe und mit all dem, was er mir dazugegeben hat, wunderbar. Ja? Gott will, dass durch unser Leben viele andere etwas Gutes abbekommen und dadurch gesegnet werden. Bleiben wir noch mal einen Moment bei der Krümmung, als ich das so sagte. Ja? So die Steine, die Lasten unseres Lebens, die drücken. Und manchmal drückt es dann auch da. Die einen haben Magen-Darm-Probleme. Männer haben stärker die Herzprobleme, Herz-Kreislauf, aber auch Frauen. Krebserkrankungen. Asthma. Ich kriege keine Luft mehr. Vieles entwickelt sich als Folge, weil wir ja eine Einheit sind nach Leib, Seele und Geist. Ja. Vieles hat da einen Zusammenhang. Und unser Körper sendet Signale. Und wenn wir rechtzeitig wach sind und darauf achten, dann können wir manches auch noch überwinden, ohne machen oder lenken können. Das spüren wir, wie abhängig und wie ausgeliefert wir sind. Aber eine wesentliche Hilfe, auch prophylaktisch, liegt darin, dass wir Lasten unseres Lebens abwerfen. Hier, das ist der Ort. Das ist der Ort. Nun muss nicht jeder hierher pilgern, ist aber gut möglich. Ja? Und das Kreuz umarmen und sagen, Herr Jesus, du hast dein Leben für mich gegeben. Du, der Sohn Gottes, der völlig ohne Sünde war, du hast dich geopfert für mich. Ich darf kommen, ich darf bekennen, was ich falsch gemacht habe, wo ich schuldig geworden bin. Und dann tragen wir manchmal ja auch Geheimnisse in uns. Geheimnisse, über die wir mit keinem sprechen. Aber die haben auch diese Wirkung. Ja? Alles, was ein Tabu ist, macht uns unfrei. Jedes Tabu macht uns unfrei. Und dahinter steckt in der Regel ein Vorwurf gegen irgendjemanden. Über etwas, was eben mal geschehen ist. Und dann zu sagen, der Täter war wahrscheinlich selbst mal ein Opfer. Und ich will frei werden. Ziel. Ich will frei werden. Der Weg dahin, vergeben. Versöhnen. Wir brauchen eine dreifache Versöhnung, um frei zu werden. Das erste ist wirklich die Versöhnung durch Jesus Christus mit Gott, dem Vater. Mit unserem Leben wieder dahin zu kommen, wofür Gott uns vorgesehen hat, nämlich in eine tiefe, liebevolle Vater-Tochter-Beziehung. Dazu sind wir geschaffen. Dass Gott, der Vater im Himmel, uns als seine Töchter wieder gewinnt und wir nicht losgelöst und selbstbestimmt leben, sondern egal wie alt wir sind, ja, Menschen haben mit 90 Jahren noch diesen letzten Schritt getan und haben gesagt, ja Herr, ich will, dass du mein Retter wirst und auch der Herr meines Lebens. Das ist das Schönste, was ein Mensch überhaupt erleben kann. Viele von ihnen haben das erlebt und andere sind auf der Suche danach. Wie kann ich frei werden? Also diese Versöhnung, wenn wir das annehmen, und das hat manchmal was mit unserem Stolz zu tun. Ich denke an eine Frau, die sagte, ich bin doch nicht gut genug, um mein Leben Jesus anzuvertrauen. Ich muss erst noch mich selber verbessern. Ich muss ein besserer Mensch werden, dann kann ich zu Gott kommen. Völlig falsch. So wie wir sind, exakt so wie wir sind. Ich sag mal, wie schmutzig es da drin auch aussehen mag. Wahrscheinlich bei Ihnen ja nicht so wie bei mir. Wir dürfen mit allem zu Jesus kommen und einfach nur sagen, Herr Jesus, bitte vergib mir. Bitte lass diese tiefen Reinigung, die kein Waschmittel erreichen kann. Waschmittel sind nur geeignet für Klamotten. Aber das Blut Jesu ist geeignet für unser Herz, für unser Leben und setzt uns frei wie nichts anderes. Ja. Versöhnung mit Gott. Dann kommt die Versöhnung mit mir selber. Mit uns selbst. Da, wo wir uns Vorwürfe machen. Hätte ich doch nur damals anders entschieden. Hätte ich mich nicht für diesen Mann entschieden, wäre mein Leben viel leichter geworden. Hätte ich, alles theoretisch, ich kenne sie ja nicht, das ist das Gute, hätte ich damals das Kind nicht abgetrieben. Wie viele Frauen sind zu mir in die Seelsorge gekommen und haben gesagt, auch nach 25 Jahren, es lässt mich nicht los. Es liegt da und es liegt da und drückt mich runter. Ja. Vieles andere, vieles, vieles andere hätte ich oder hätte ich doch nicht, ja, beides. Das müssen wir nicht ein Leben lang tragen. Das können wir heute bei Jesus abladen und sagen, Herr, ich möchte mich damit versöhnen und möchte damit versöhnt werden, damit ich frei werde. Das ist in der Regel nicht so auf Knopfdruck. Wir brauchen erst die Vergebung und auch die Hilfe wahrscheinlich eines Menschen, der uns das auch zuspricht. Und dann folgt das Gefühl in der Regel nach. Und das kann prozesshaft sein. Und das Dritte ist dann die Beziehung mit Menschen. Die Versöhnung mit Menschen. Ich musste mich mit einigen Menschen versöhnen, die an mir Unrecht getan haben. Im direkten Gespräch oder aber, ich denke an zwei Menschen, mit denen konnte ich nie darüber sprechen. Das eine war mein Vater. Ich konnte nie mit ihm darüber sprechen, weil er war ein so introvertierter Mensch, dass er nicht in der Lage war. Aber ich konnte ihn im Sterben begleiten. Die letzte oder vorletzte Nacht seines Lebens neben ihm sitzen, seine Hand und seinen Arm streicheln und sagen, Vater, es ist alles gut zwischen uns. Es ist alles gut. Und ich konnte es ihm zeigen und sagen. Ich habe Lieder gesungen, ich habe Psalmen gelesen, ich habe gebetet für ihn und war die ganze Nacht bei ihm. Und er hatte noch die Kraft, wenn ich seine Hand leicht gedrückt habe, er hatte noch die Kraft, es zu erwidern und mich direkt anzuschauen und damit Dankeschön zu sagen. Und ich kann euch sagen, es ist einer der tiefsten Momente meines Lebens gewesen. Obwohl die Last über Jahre sehr schwer war, die ich getragen hatte. Aber das ist in die Freiheit hineinkommen. Wenn diese Sehnsucht in uns so groß ist, dass wir sagen, ich will das nicht ewig nachtragen, ich will frei werden, dann sind wir genau auf dem richtigen Weg. Wenn ein Mensch uns begegnet, der eine ganz starke Freude ausstrahlt, was macht das mit uns? Was löst es aus? Hätte ich auch gern. So würde ich auch gerne sein. Man spürt etwas von Lebensfreude, man spürt etwas von Leichtigkeit, von Freiheit und wenig von Bedrückung. Man hat das Gefühl, da ruht ein Mensch in sich selbst. Und das weckt Sehnsucht. Da will ich auch hin. Ich habe mich gefragt, Beziehung zu anderen Menschen, wie frei bin ich, etwas zu tun in meinem Handeln, wo Gott mir einen Impuls gibt. Ich war mit Freunden spazieren im Taunus. Ihr wohnt ja auch in einer traumhaft schönen Region hier, habe ich gestern festgestellt. Wir gingen spazieren und ich bin oft so unterwegs, Herr Jesus, wenn du mir etwas aufträgst, wenn du etwas für mich hast, bitte zeig's mir, so dass ich es auch kapiere. Ja? Bitte deutlich genug. Und dann kommt ein Paar uns entgegen. Und ich sah sehr schnell, die Frau war schwanger. Und in mir war der Impuls, Margret, sprich sie an und bete für sie. Und das ist dann so eine schnelle, situative Situation. Und ich habe den Moment verpasst. Die gingen weiter, wir hatten nur Hallo gesagt, gingen weiter. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen und dachte, oh no, Margret, du hast versagt. Und dann habe ich gebetet, Herr Jesus, schenk mir noch eine Chance. Rundweg, wir begegneten uns am Schluss dieses Rundwegs wieder. Da war mir klar, Jesus gibt eine zweite Chance. Wunderbar. Und dann, sie kamen ran und dann bin ich stehen geblieben, bin so einen Schritt auf die Frau zugegangen, ich sag mal so auf gesunden Abstand, und habe gesagt, ich sehe, Sie sind schwanger, das ist ja wunderbar. Und dann sagte der Mann, es ist unser erstes Kind, es werden sogar Zwillinge, sagte er. Ich habe gesagt, das ist ja, dann brauchen Sie einen doppelten Segen, ich möchte gern für Sie beten. Und die haben das auch nicht abgewehrt und ich habe meine Augen zugemacht, ich habe auch gesagt, ich mache die Augen zu, dann kann ich konzentrierter beten. Ich habe ihnen nur das Nötige erklärt und dann habe ich gebetet. Alles, was mir innerlich gekommen ist, ja, für die Entwicklung der Kinder im Mutterleib, für eine gesunde Geburt, dass die Mutter dann die Kraft hat und der Vater und naja, alles, was man da so betet und was dazugehört. Und dann habe ich Amen gesagt und habe gesagt, ich wünsche Ihnen Gottes Segen, eine ganz gute Entbindung und Gottes Segen für Sie als Eltern dann, naja, und tralala. Ja. Also ich war dankbar, weil ich sicher bin, dass Gott aus diesem Gebet etwas macht für das Paar und für die Kinder. Ich habe nicht gefragt, können Sie mir bitte mal Ihre Nummer aufschreiben? Das wäre zu viel gewesen. Ja. Aber Segen aussprechen, mit einem Menschen beten, der in einer besonderen Situation ist. Das kann so viel bewirken. So, und dass wir in diese Freiheit kommen, und das sage ich jetzt zu allen reifen Christen, die schon ganz lange mit Jesus unterwegs sind, dass wir in so eine Freiheit kommen, das ist so entscheidend. So, und jetzt muss ich auf die Uhr gucken. Und ich möchte nochmal das betonen, was am Anfang gesagt wurde. Im Johannesevangelium Kapitel 8 steht dieser Vers, Vers 36. Wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Oder der wird wirklich frei. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen als Mensch, als der Sohn Gottes. Mit diesem Ziel. Das war die Absicht der Sendung Jesu in diese Welt. Nicht hier ein paar nette Jahre zu haben und zu zeigen, wie es geht, sondern das Ziel, dass wir frei werden. Und wenn wir das verstehen und wenn wir sagen, danke Herr, danke, das brauche ich, ja, genau das brauche ich, diese innere Freiheit. Und dann zu sagen, ich gehe diesen Schritt auf Jesus zu, vielleicht wieder einmal, vielleicht zum allerersten Mal. Und ich will frei werden von meinem schlechten Gewissen. Ich will frei werden von meiner Selbstbestimmung, mein Leben ohne Gott zu leben. Ich will frei werden von Ängsten, von Abhängigkeiten. Um Gott zu ehren, dafür sind wir geschaffen. Mit unseren Worten, mit unserem Handeln, mit unserem Sein. Ist das nicht toll? Zu sagen, ich lebe zur Ehre Gottes. Das klingt vielleicht ein bisschen abgehoben. Ist auch ein großes Thema. Kann ich hier auch nur erwähnen. Ja. Aber ich lebe dazu, dass Gott geehrt wird. Und das heißt, ein Segen zu sein für andere. Und für sich selber ein erfülltes Leben zu haben. Das ist kein Automatismus. Man kann nicht sagen, Programm einschalten, läuft. Das sind wir jeden Tag gefragt. Aber das ist der Punkt, wo ich Sie gerne einladen möchte. Wir wollen einfach einen Moment stille sein, so ein Minütchen mal innehalten innerlich und sagen, wo stehe ich denn eigentlich? Auch der Grad der inneren Krümmung, ja? Wo stehe ich denn gerade? Und dann werde ich so in die Stille hinein nochmal so ein paar Fragen stellen und dann möchte ich einfach beten. Ich empfehle, dass wir die Augen schließen und dann ist es immer leichter nachzudenken und sich zu konzentrieren. Überlegen Sie gerade nochmal, gibt es da eine Gebundenheit in Ihrem Leben? Eine negative? Gibt es da bestimmte Ängste, die Sie unfrei machen? Gesteigerte Ängste. Gibt es da Schuld, wo Sie sagen, das hindert mich überhaupt, zu Gott zu kommen? Herr Jesus Christus, wir sind jetzt vor dir. Und ich danke dir, dass du jede einzelne Frau so wundervoll geschaffen hast. Du schaust uns an und du sagst, meine Tochter, ich liebe dich. Ich bin da für dich. Herr Jesus, wir wollen alle Lasten zu dir bringen und an deinem Kreuz ablegen. Und du siehst die Lebensgeschichten. Herr, ich bitte dich, dass du dich als der Befreier auch heute unter uns erweist, uns frei zu setzen. Herr Jesus, wir haben diese Sehnsucht, in eine Freiheit hineinzugehen und immer mehr hineinzuwachsen, um deinen Willen zu tun, um dir von Herzen gerne nachzufolgen. Dich mehr und mehr kennenzulernen. Du bist ein wunderbarer Gott. Du willst Leben heilen, befreien, erlösen und stärken. Danke, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Diese Kraft liegt in deinem stellvertretenden Tod. Diese Kraft liegt für unsere Vergebung. Du hast alles getan und wir dürfen es für uns in Anspruch nehmen. Danke, Herr Jesus. Amen.